Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Begründet Glauben Podcasts. Wir glauben, dass Glaube unserem Leben Sinn gibt und dass Glaube auch rational Sinn ergibt. Mein Name ist Alexander Fink, ich leite das Institut für Glaube und Wissenschaft und wir freuen uns auch immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de unterstützen.
Also mein Thema heißt ja Überlegungen, philosophisch und theologisch und auch persönliche. Überlegungen heißt ja, ist ja kein sozusagen abgeschlossenes Referat. Aber ich möchte vorher noch eine Anekdote erzählen, die eigentlich zu dem Referat gehören und zu dem Thema, was wir gerade gehört haben. Aber da, als ich dieses Thema las, ist mir eine Anekdote eingefallen, die ich Ihnen doch ganz gerne weitergeben würde. Und zwar sind in den 80er Jahren in Deutschland regelmäßig jedes Jahr die damals führenden oder fast alle führenden Philosophen zu einer Tagung zusammengekommen und haben über ein bestimmtes Thema diskutiert. Mehrere Tage, und das wurde dann auch als Buch veröffentlicht, bis hin zu der Diskussion. Und Mitte der 80er Jahre, im Jahr 85, hatten die das Thema Leiden. Und da gab es eine, könnte man sagen, Kontroverse zwischen zwei der damals berühmtesten deutschen Philosophen. Das eine war, den werden Sie wahrscheinlich nicht kennen, Ludger Oehling-Hanow, der war Professor für Philosophie in Tübingen. Und der andere war Odo Marquardt, Professor für Philosophie in Gießen. Und zwar hat in diesem Referat zum Thema Leiden, hat Oehling-Hanow die These vertreten, dass das Leiden der Tiere, das war ein ganz wichtiger Punkt überhaupt, dass Tiere einander auffressen und ähnliches, dass das seiner Meinung nach zurückgeht auf den Sturz von Gott geschaffenen Engeln, die sich von Gott abgewandt haben. Und diesen Gedanken hat er, wie an anderer Stelle ausführt, von C.S. Lewis. Der findet sich in dem Buch über den Schmerz, im Kapitel über das Leid der Tiere. Da vertritt Lewis auch diese These. Und Oehling-Hanow sagt, das leuchtet ihn am meisten ein, dass der Teufel praktisch für das Fressen und Gefressenwerden in einer besonderen Diabolik im Rahmen der Evolution gesorgt hat. Das hat er dargestellt. Es ist ja so, in der Philosophie unterscheidet man moralische Übel von natürlichen Übeln. Die moralischen Übel ist der Mensch verantwortlich, weil er eben sich von Gott abgewandt hat. Das ist das, was Menschen anderen Menschen antun. Und die physischen Übel, die natürlichen Übel, da hat man immer gedacht, das ist Gott verantwortlich. Und das, was sozusagen Oehling-Hanow mit diesem Trick gewinnt, dass er das den gefallenen Engeln zuschreibt, was seiner Meinung nach im Neuen Testament steht, bedeutet, dass die natürlichen Übel in moralische verwandelt werden. Also es sind keine natürlichen Übel, die man Gott zuschreiben müsste, sondern er hat nicht nur Menschen geschaffen, sondern auch Engel, und von den Engeln hat sich eine abgewandt und hat dann praktisch das Böse in die Welt gebracht, was wir in bösen Auswirkungen innerhalb der Evolution sehen, von Fressen und gefressen werden. Das hat er dargestellt und hat am Schluss seines Referates gesagt, also wenn Gott auf der Anklagebank sitzt, erstens Freispruch wegen erwiesener Unschuld bei moralischen Übeln, was machen Menschen, und zweitens Freispruch mangels an Beweisen bei natürlichen Übeln, weil man kann nicht ausschließen, dass es eben Engel gewesen sind, die das Übel in die Welt gebracht haben, ist sogar sehr wahrscheinlich, und das würde Gott freisprechen. Darum hat Odo Marquardt folgende Antwort gegeben. Nach Oehling-Hanow ist die Theodizee-Frage gelöst. Gott wird freigesprochen, entweder wegen erwiesener Unschuld oder mangels an Beweisen. Das kann ich nicht zulassen. Ich bin Professor für Philosophie. Ich lebe davon, dass die Theodizee-Frage nicht gelöst ist. Und er hat dann die Geschichte erzählt von einer Anwaltskanzlei, Vater und Sohn. Der Sohn sagt zu seinem Vater, der Fall XY, mit dem wir uns so viele Jahre beschäftigt haben, den habe ich gelöst. Daraufhin sagt der Vater, bist du verrückt? Davon hätten wir noch jahrelang leben können. Das nur als kleine Nachbemerkung. Also interessant ist, dass Odo Marquardt die These nicht widerlegt hat, sondern dass er gesagt hat, das kann ich nicht zulassen. Ich lebe davon, dass die Theodizee-Frage offen bleibt. Ich bin schließlich Philosoph. Norbert Hörster, ein sehr bekannter atheistischer Philosoph, hat geschrieben, dieser Gedanke mit dem gefallenen Engel ist in sich widerspruchsfrei. Das könnte so gewesen sein. Aber wir wissen ja gar nicht mal, ob es überhaupt Engel gibt. Also von daher, was sollen wir uns mit dem Argument beschäftigen? Und das ist ja dann etwas, was wir nur durch Offenbarung erfahren könnten. So viel als Anekdote. Aber ich fand, also Udo Marquardt hat immer für einen Scherz gut und deshalb dachte ich, das erzähle ich doch mal. Ja, kommen wir zu dem Thema Leid und Sinn. Die philosophischen, theologischen und persönlichen Überlegungen. Der Philosoph Robert Spemann hat vor vielen Jahren einen Vortrag gehalten, genau zu diesem Thema, über den Sinn des Leidens. Und er beginnt den Vortrag mit den Worten, dass Leid und Sinn nicht kompatibel sind. Denn Leid ist gerade die Erfahrung des Sinnlosen. Ich leide ja deshalb, weil ich keinen Sinn in die Situation bringen kann, in der ich jetzt bin. Welchen Sinn sollte das Leid haben? Wenn es einen Sinn hätte, das Leid, dann müsste ich ja nicht leiden, sondern hätte ich vielleicht Schmerzen. Aber das eigentliche Problem des Leidens besteht darin, dass ich denke, es hat keinen Sinn. Später in dem Vortrag sagt er dann, deshalb kann es auch eigentlich gar keine Antwort über den Sinn des Leidens geben, denn dann wäre das Leid verschwunden, wenn wir dem Leid einen Sinn beigeben könnten. Trotzdem hat er ein paar durchaus interessante Darstellungen. Also wenn wir jetzt sagen, das Thema heißt Leid und Sinn, müssen wir eigentlich sagen, das problematische Wort ist das Wort und. Es müsste eigentlich heißen Leid oder Sinn. Also das ist gerade ja das Problem, dass wir denken, es hat keinen Sinn. Das ist das eigentliche Leiden. Bevor ich aber die Gedanken von Robert Spemann näher ausführe, möchte ich auf jemanden anderen zu sprechen kommen, der sein ganzes Leben lang mit unserem Thema beschäftigt hat, Leid und Sinn. Und zwar mit dem Wiener Psychotherapeuten Viktor Frankl. Frankl, geboren 1905, war in 4 KZs als Jude von Auschwitz bis Dachau. Nachdem er aus dem KZ wieder herausgekommen war, ist er dann später in Wien Professor geworden für Neurologie und Psychiatrie. Und er hat sich seit seines Lebens, schon bevor er ins KZ kam, mit der Frage nach dem Sinn des Lebens beschäftigt. Das war, könnte man sagen, sein Lebensthema. Er gilt als erster Begründer der Logotherapie. Er übersetzt das Wort Logos mit Sinn. Und er sagt, er hat viele gute, prägnante Kurzformulierungen, auch zu seiner Arbeitsweise. Also er sagt, wenn er mit anderen Wiener und führenden Psychotherapeuten sich vergleicht, der Mensch lebt nicht vom Willen zur Lust, wie es Sigmund Freud meinte. Der Mensch lebt auch nicht vom Willen zur Macht, wie es Alfred Adler meinte, sondern der Mensch lebt vom Willen zum Sinn. Das, was der Mensch braucht, ist ein Sinn. Das heißt, er braucht eine bestimmte Aufgabe, für die er verantwortlich ist, oder eine bestimmte Person, vor der er verantwortlich ist. Der Mensch ist ein freies Wesen und er ist verantwortlich, was er aus seinem Leben macht. Viktor Frankl wurde einmal in einem Fernsehgespräch gefragt, ob er in einem Satz darstellen könnte, was der Unterschied zwischen seiner Methode und der von Sigmund Freud ist. Da hat Frankl zu dem Journalisten gesagt, wenn Sie mir in einem Satz sagen, was Freud macht, sage ich Ihnen auch einen Satz den Unterschied. Und der Journalist hat kurz nachgedacht und hat gesagt, also bei Freud, da ist das so, der Patient liegt auf dem Sofa und er erzählt unangenehme Dinge aus seiner Vergangenheit. Da sagt Frankl, ja, sehen Sie, bei mir ist das so, der Patient sitzt auf dem Stuhl und hört angenehme Dinge aus seiner Zukunft. Das ist sozusagen eine komplette Umkehrung. Viktor Frankl hat das so interpretiert, selbstverständlich ist das, was wir heute sind, auch ein Produkt unserer Vergangenheit. Und wir müssen auch leben mit Sünden, die anderen an uns begangen haben oder Sünden, die wir selbst an uns begangen haben. Aber die entscheidende Frage ist, wie geht es ab jetzt weiter? Jeder Mensch lebt in Bedingungen und Begrenzungen, die er sich nicht ausgesucht hat. Und die entscheidende Frage ist, wie lebe ich damit? Und er war gerade davon überzeugt, dass eben den Menschen vom Tier unterscheidet werden, die Frage ja eben auch von der Freiheit des Willens, dass er frei sich entscheiden kann, wie er mit der Situation leben will, in der er ist. Also das war für ihn grundlegend. Also er hat gesagt, der Mensch besteht aus Erbanlage, Milieu und eigene Entscheidung. Und das Evangelium besteht dann darin, dass wir nicht wissen, wie hoch der Anteil der eigenen Entscheidung ist, womit wir etwas verändern können. Er hat immer ganz gerne ein Beispiel aus der eineiigen Zwillingsforschung vorgetragen. Da wurden 2 eineiige Zwillinge vorgestellt. Der eine war Kriminalbeamter geworden und der andere Krimineller. Das heißt, die hatten ihre Fähigkeiten ganz unterschiedlich eingesetzt, hatten aber gleiche Erbanlage und ziemlich ähnliches Milieu. Und für ihn war das ganz entscheidend, der Mensch ist frei, wie er verantwortlich leben kann. Und er hat dann dazu gesagt, ja, wenn die Amerikaner an der Ostküste eine Freiheitsstatue aufgestellt haben, dann würde ich Ihnen empfehlen, an der Westküste noch eine Verantwortungsstatue aufzustellen. Also diese Dinge gehören zusammen. Und Freiheit verstand er nicht, wie das ja in der modernen Philosophie oft verstanden wurde, als Freiheit von etwas, von den Ketten, die wir loswerden wollen. Sondern Frankl sagt, Freiheit ist eine Lehrform, der entscheidende Punkt ist, wofür will ich die Freiheit einsetzen? Das war etwas, was ihn geprägt hat und für ihn, und er gilt natürlich als sehr glaubwürdig, denn er war ja nicht nur Professor für Neurologie und Psychiatrie, sondern er saß in 4 KZs. Und ich möchte Ihnen jetzt kurz eine Rede von ihm darstellen, die er im KZ als KZ-Häftling gehalten hat über den Sinn des Lebens zu anderen KZ-Häftlingen. Auschwitz gilt ja für viele Menschen als der Inbegriff von sinnlosem Leiden. Viktor Frankl hat unmittelbar, nachdem er aus dem KZ herauskam, seine KZ-Erfahrungen niedergeschrieben. Das ist in einem Buch erschienen, auf Deutsch heißt das, und trotzdem zum Leben Ja sagen. Untertitel, ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. In Amerika war das von Anfang an im Jahr 1946 erschienen, ein unglaublicher Erfolg. Wurde 5-mal hintereinander zum Buch des Jahres gewählt und war, glaube ich, jahrelang Pflichtlektüre an allen Universitäten und Colleges. In Deutschland, wie man sich denken kann, hat sich die Verkaufszahlen in Grenzen gehalten, im unteren Bereich. Hat also unmittelbar danach das aufgeschrieben und er erzählt davon, dass einmal sie einen ganz üblen Tag im KZ hatten, und zwar als Strafe bekamen sie einen Tag lang keine Nahrungsmittel. Und dann waren sie abends, also in absolut schlechter Stimmung, er selbst auch, in der Baracke, dann ging noch das Licht aus. Und dann hat ein Barackenältester ihn angerufen und gesagt, Viktor Frankl, erzählen Sie uns doch mal über den Sinn des Lebens. Und er referiert in diesem Buch ganz kurz diese Rede. Und die möchte ich Ihnen ganz kurz die Hauptpunkte darstellen, weil das ja schon ein erster Einstieg zu unserem Thema ist. Frankl sagt, erstens, unsere Lage ist trostlos. Also bis jetzt alle, die hier eingeliefert wurden, sind auch hier gestorben. Zweitens, es kann aber sein, dass wir nochmal rauskommen. Wer weiß das schon? Gerade wir, die wir hier sind, wissen, dass es Überraschungen im Leben gibt. Das ist auch eine sehr positive Formulierung. Und er, Frankl, würde seine Chancen, hier nochmal rauszukommen, mit 5% beziffern. Ist vielleicht ein bisschen hoch, aber immerhin, warum nicht? 5%. Und dann hat er gesagt, für diejenigen, die überlebt haben, jetzt im Rückblick, war seiner Meinung nach entscheidend, dass sie eine Aufgabe gesehen haben, was sie machen würden, wenn sie rauskommen. Also entweder sich um eine Person kümmern oder eine Aufgabe erfüllen. Oder er hat sich immer vorgestellt, er würde mal so einen Vortrag halten, später. Hat sozusagen eine Distanz zu seiner Gegenwart geschaffen, indem er an seine Zukunft gedacht hat. So könnte die Zukunft sein. Ob sie je so wird, weiß ich nicht. Aber es ist eine Möglichkeit. Und dann hat er gesagt, wir müssen in einem ganz zentralen Punkt umdenken. Wir denken immer die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Also wir haben eine Frage an das Leben. Was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Frankl sagt, das muss man umkehren. Das heißt eigentlich umgekehrt, das Leben stellt uns Fragen und darauf müssen wir antworten. Es ist nicht so, dass das Leben auf unsere Frage antworten muss, sondern das Leben stellt uns permanent Fragen und wir müssen darauf antworten. Wir brauchen eine kopernikanische Wende in der Fragestellung. Und dann stellt sich die Frage, wenn wir jetzt hier sind, wie wollen wir das leben und gestalten, was wir hier sind? Vielleicht, so hat er gesagt, hilft es uns, wenn wir uns vorstellen, dass wir unser Leben führen vor einer Person, einem Freund oder Partner, an dessen Urteil uns besonders liegt, oder Gott. Und dass wir vor ihm ein Leben führen wollen, hier, wo wir jetzt sind. Jeder von uns, auch in dieser Situation, hat verschiedene Möglichkeiten, wie er mit der Situation umgehen will. Denn das Leben stellt uns permanent vor Situationen, wie jetzt hier im KZ, und wir müssen darauf reagieren. Man muss die Frage umstellen. Es geht nicht darum zu sagen, was hat das Leben mir zu bieten, was ist sozusagen der Sinn des Lebens, sondern umgekehrt, das Leben stellt mir jeden Tag neu Fragen. Wie will ich auf diese Fragen reagieren? Und die Möglichkeit zu reagieren, die haben wir auch, so eingeschränkt wir hier sind. Das war so im Kern die Rede, die er da gehalten hat. Finde ich sehr bemerkenswert, weil man ja wirklich sonst sagt, Leid und Sinn passen in Auschwitz nicht zusammen. Aber er hat versucht, diese Rede da zu halten und hat das so später wiedergegeben. Kommen wir zu Robert Spemann. Also erstmal hat er diesen Zusammenhang hergestellt von Leid und Sinnlosigkeit, dass gerade das Problem des Leidens in der Sinnlosigkeit, in der Erfahrung des nicht mehr Sinnvollen besteht. Und wenn wir die Frage beantworten können, was der Sinn des Leidens ist, dann wäre das Leid ja auch verschwunden. Dann hätten wir ja einen Sinn. Viktor Frankl hat immer wieder einen Satz von Nietzsche zitiert, der steht auch, glaube ich, auf dem Prospekt: Wer ein Warum zum Leben hat, der erträgt fast jedes Wie. Dieser Satz von Nietzsche war für Frankl sehr wichtig. Wir brauchen ein Warum. Das ist eben die Aufgabe, die wir vielleicht haben, die Person, um die wir uns kümmern, oder die Zielsetzung, die wir uns für später vorstellen. Das ist das, was uns in Bewegung setzt, was uns Hoffnung gibt in auch einer solch schwierigen Situation. In seinem Referat hat Robert Spemann über den Sinn des Lebens 4 Positionen dargestellt, wie man mit Leidenssituationen umgehen kann. Die eine Situation nennt er die des Naturalisten oder Materialisten. Seine Antwort auf das Leid, überhaupt auf das Leben, ist eigentlich die Praxis. Also, dass man etwas tut. Man macht etwas. Vielleicht für andere, das muss so nicht sein, wäre aber auch eine Möglichkeit. Aber man weiß eben, wenn man nicht mehr keine Praxis mehr hat, dann ist das Leben eigentlich vorbei. Wenn das Leben nicht mehr in der so lustvoll gelebt werden kann, wie es gerne leben würde, oder so aufgabenorientiert, wie es gerne leben würde, dann ist das Leben vorbei. Deshalb gehört auch zum Naturalismus und Materialismus immer der Wunsch nach der Euthanasie, so Robert Spemann, dass man das Leben beenden kann, wenn die Praxis nicht mehr möglich ist und man dann eben in Resignation verfällt. Und man muss sich angewöhnen, vor allen Dingen nach der Zukunft des Gattungswesen Mensch zu fragen und nicht so sehr nach seiner eigenen persönlichen Zukunft, denn man hat keine persönliche Zukunft. Aber die Gattung Mensch, die hat eine Zukunft. Das ist sozusagen der Punkt 1, wobei Spemann sagt, eigentlich ist da kein Sinn im Leiden, sondern es ist der Versuch, wie man im Leiden leben kann. Und wenn man überhaupt von Sinn spricht, dann dadurch, dass man eine Praxis durchführt. Aber irgendwann kommt jede Praxis im Leben zu Ende. Was ist dann der Sinn? Das Zweite, was Spemann vorstellt, sind die Stoiker. Die Stoiker haben die Meinung, für die war die Praxis nicht so wichtig. Die hatten sogar hauptsächlich die Meinung, dass man die Welt so lassen soll, wie sie ist, sie also nicht verändern, sondern die ist eben so, wie sie ist. Sondern für die Stoiker war das große Problem, wie gehe ich jetzt mit Leid um und behaupte trotzdem meinen eigenen Willen. Und dann haben die schöne Formulierung gefunden, man kann am besten mit dem Leid umgehen, indem man alles bejaht, was einem begegnet. Also dass man sozusagen sagt, wenn einem Schicksal schon, das habe ich sowieso gewollt, alles gar kein Problem. Also das, was mir hier passiert, auch wenn es ihm Gott schickt, ich weiß es ja nicht, ist alles, also kann ich mir alles, habe ich alles prima auf meiner Platte, wollte ich eigentlich sowieso, alles prima. Das heißt, wenn man nicht in einen Konflikt setzen kann zwischen dem, was die Natur macht, und seinem Willen, der kann gar kein Leid erfahren. Weil da ist ja dieses Problem von Leid und Sinn ist ja aufgelöst dadurch, weil er immer sagt, das wollte ich sowieso. Man kann das auch mit Handeln verbinden. Spemann sagt dann, allerdings waren sich die Stoiker auch darüber bewusst, dass es wahrscheinlich, so schreibt er, nie einen stoischen Weisen gegeben hat, den man je gelebt hätte. Weil das ist ein außerordentlich schwieriges System durchzuhalten. Das ist sogar noch viel schlimmer. Die Stoiker sind ja gerade dadurch berühmt in der Antike, dass wenn ihnen der physische Schmerz zu groß wurde, haben sie sich umgebracht. Das sind eigentlich sozusagen die Selbstmörder, die philosophischen Selbstmörder der Antike, die Stoiker. Die haben das nicht durchgehalten. Da sagt Spemann, das ist ja auch kein sinngebendes Leiden, sondern dass man sagt, ich behaupte mich, indem ich so tue, als wollte ich das sowieso. Das Dritte, was Spemann nennt, ist der Buddhismus. Der sieht das Problem genauso wie die Stoiker und sagt, das eigene Problem ist eben der Willen und das Leid. Aber der hat eine andere Lösung. Die Stoiker versuchten, den Willen zu behaupten und sagen, also das will ich auch und da gehe ich jetzt ganz rein. Während die Buddhisten sagen, am besten ist es, wenn es uns durch Meditation gelingt, gar keinen Willen mehr zu haben. Also wer keinen Willen hat, der kann ja auch nicht irgendwie mit der Realität in Konflikt kommen. Er hat ja gar keinen Willen. Er hat natürlich auch keine Möglichkeit zum Handeln. Warum soll der handeln, weder für sich noch für andere? Sondern er versucht praktisch, sich selber aufzulösen. Das ist dieselbe Ausgangslage, aber die genau konträre, gegenläufige Vorgehensweise wie bei den Stoikern. Ich gebe meinen Willen auf. Der Stoiker will den Willen behaupten, aber durch etwas fragwürdig, könnte man sagen. Und er kann ihn auch nicht behaupten, spätestens wenn er physische Schmerzen hat. Und der Buddhist sagt, der Willen muss aufgegeben werden. Sonst frisst uns das Leid. Das Leid hängt ja damit zusammen, dass ich einen Willen habe und dauernd komme ich in Kontroversen mit dem Leben. Da meint Spemann, dass eigentlich auch keine Sinngebung des Leidens, sondern es auch versuchen, wie kann ich Leid vermeiden. Eigentlich sind das alles so mehr Leidverminderungsstrategien, indem ich mir einrede, ich stimme mit allem überein, mit dem Naturnotwendigen, oder indem ich versuche, mich völlig aus dem Naturnotwendigen auszuschalten, ohne Willen. Und dann gibt er das Vierte, das nennt Spemann den biblischen Glauben. Und da sagt er, es kann ja eigentlich, die Sinnfrage kann erst in dem Moment aufkommen, wo ich davon ausgehe, dass ich in einem geordneten Kosmos lebe und dass hinter diesem geordneten Kosmos ein liebender Gott steht. Dann taucht die Sinnfrage auf. Vorher kann die gar nicht auftauchen. Bei Homer, so Spemann, taucht keine Theodizee-Frage auf. Die Leute haben gelebt, nicht besonders glücklich, und wenn es um war, gingen sie in den Hades, da wurde es noch trübseliger. Das war einfach kein. Die haben sich nach dem Sinn haben die nicht gefragt, sondern das war die Naturnotwendigkeit. Das war ihr Leben. Was heißt nach dem Sinn fragen? Nach dem Sinn kann man nur fragen, wenn hinter diesem Kosmos ein liebender Gott steht. Dann kann man sagen, ja, aber warum ist alles so, wie es ist? Naturgesetze kann man nicht anklagen. Das ist sozusagen das Problem des Materialisten. Was will er zum Sinn fragen? Die gibt es ja gar nicht. Er lebt ja nur innerhalb von Naturnotwendigkeiten. Er kann die beeinflussen, zum Beispiel selbst durch Euthanasie, aber er kann, das ist alles sehr begrenzt. Jedenfalls Sinn kann er ihm über seinen Tod hinaus nicht geben. Und wenn die Praxis zu Ende ist, dann ist eben vorbei. Die Gattung Mensch lebt, macht vielleicht noch weiter, aber mit ihm ist es vorbei. Also für Spemann taucht die Frage und kann auch seiner Meinung nach die Sinnfrage, die uns so beschäftigt, eigentlich nur auftauchen in dem Moment, wo wir davon ausgehen, dass hinter dieser Welt nicht irgendwie Unfall, Zufall, Notwendigkeit stehen, sondern hinter dieser Welt steht ein liebender Gott. Wie ist es nun, also wenn, und wir haben das ja schon, er nennt das biblisch, das heißt, wir haben es im Alten Testament die Frage ja auch bei Hiob auch oder auch in manchen Psalmen, das ist also nicht nur eine neutestamentliche Frage, obwohl die Sinnfrage interessanterweise in der Philosophie erst im 19. Jahrhundert aufkommt. Auch das Stichwort Sinn taucht in dem Zusammenhang mit den Fragen, die wir uns, ist neuzeitlich, weil früher hat man die Naturnotwendigkeit eben so hingenommen. Das ist ein neuzeitliches Problem und hängt für Spemann damit zusammen, dass auf einmal auch unsere Einordnung in eine Gemeinschaft und unsere Einordnung in einen von Gott gegebenen Kosmos verschwunden ist. Und da stellt sich die Frage. Für ihn ist es also kein Zufall, dass die Sinnfrage in der Philosophie mit großer Wucht erst in der Neuzeit, also erst ab dem 19. Jahrhundert erscheint. Und zwar hängt das zusammen mit der Vereinsamung des Menschen. Auf einmal ist er einsam in dieser Welt und fragt sich, ja, wofür lebe ich eigentlich? In welche Gemeinschaft, in welchen Kosmos bin ich denn überhaupt eingebunden? Für Spemann ist es so, wenn man einen Sinn finden will, nach der Bibel, muss man von zwei Dingen ausgehen. Erstens, dass es Gott gibt und zweitens, dass es die Sünde gibt. Das ist die Notwendigkeit, Gott und die Sünde. Für ihn besteht die Sünde darin, dass der Mensch sich selber zum Mittelpunkt macht. Also jeder Mensch hält sich für den Mittelpunkt. Und beim Leiden wird er damit konfrontiert, dass er nicht der Mittelpunkt ist. Dass er andere braucht vielleicht oder dass er in eine Gemeinschaft eingeordnet ist. Und das ist das eigentliche große Problem. Dass wir zugeben, wir sind nicht der Mittelpunkt der Welt. Jeder Mensch hält sich für den Mittelpunkt der Welt. Das ist die eigentliche Sünde. Also er hat sich aus der Gemeinschaft mit Gott herausgesündigt. Eigentlich hat Gott den Menschen geschaffen, damit er mit dem Menschen leben kann und auch in der Gemeinschaft. Und zwar durchaus persönlich mit jedem Einzelnen, persönliche Schöpfung. Das sind übrigens auch Gedanken, die sich dann in den Anfang der 40er Jahre in den Schriften von C.S. Lewis finden. Etwa in Über den Schmerz am Schluss, das Kapitel über den Himmel. Oder auch in seiner Predigt, die er kurz nach Veröffentlichung dieses Buches gehalten hat, Das Gewicht der Herrlichkeit. Der Mensch ist geschaffen zur Gemeinschaft mit Gott, aber er hat sich aus dieser Gemeinschaft herausgesündigt. Aber das ist sein Ziel. Er soll damit leben. Lewis beginnt ja übrigens sein Kapitel über den Himmel am Ende von Über den Schmerz mit dem Zitat von Römer 8,18. Wir halten dafür, dass die Leiden der Jetztzeit in keinem Verhältnis stehen zur Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Spemann versucht sich das Problem mit dem Leiden und dem Sinn des Leidens, wo der liegen könnte, mit folgendem Bild verständlich zu machen. Das ist übrigens ein Bild, was alle drei Autoren, die ich bis jetzt zitiert habe, Spemann, Frankl und Lewis gebrauchen, nämlich, dass der Mensch Hunger empfindet und dass der Hunger, den der Mensch empfindet, ein Hinweis darauf ist, dass er ein Geschöpf ist, das auf Ernährung, auf Nahrung angelegt ist. Und dass er in einer Welt lebt, wo es auch Nahrung gibt. Das heißt nicht, dass es nicht auch Menschen gibt, die hungers sterben. Sonst heißt nur, der Mensch ist ein Geschöpf, das angelegt ist auf Ernährung. Und wer keinen Hunger empfindet, der ist krank. Weil er braucht den Hunger als Signal. Aber der Hunger kann natürlich bei jemandem, der verhungert, sozusagen für der Hunger ein Eigenleben. Er hat die Funktion nicht, er wird funktionslos, er kann nicht mehr helfen. Er kann ja eigentlich nur helfen, wenn auch das da ist, worauf der Hunger das Signal ist. Lewis hat da dieses Bild vom Hunger genommen als ein Bild über die Sehnsucht des Menschen. Er sagt, so wie der Mensch Hunger hat und es gibt Nahrung, genauso ist es auch, wenn der Mensch Sehnsucht hat, dass Leben mehr sein müsse als das, was er hier erlebt. Und vor allen Dingen dann, wenn er das bekommt, was er eigentlich wollte, merkt er, es ist noch eine Differenz. Es ist noch nicht das geschehen, was ich eigentlich wollte. Und da argumentiert Lewis, das bedeutet, dass wir Wesen sind, die nicht nur für diese Welt geschaffen sind, sondern dass wir sind geschaffen für eine andere Welt. Wir sind geschaffen für die Gemeinschaft mit Gott. Im Deutschen hängt ja das Wort Leiden mit Liedern zusammen, mittelhochdeutsch, und heißt in die Fremde ziehen. Auch das Wort Elend heißt eigentlich außer Landes sein. Es gibt ja am Fuße des Brockens ein kleines Dorf, das Elend heißt. Wenn Sie schon mal da waren, da gibt es auch eine Tafel, wo drauf steht, dass vor vielen Jahrhunderten Mönche hierher zogen, also durchziehen wollten, und dann dachten sie, Reise ist zu weit, sind da geblieben und nannten den Ort Elend, außer Landes sein. Der Nachbarort heißt übrigens Sorge. Von daher, das klingt jetzt nicht so gut, wie die ganze Sache sich entwickelt hat. Es gab früher zu DDR-Zeiten den Witz, dass oben auf dem Brocken ein Reiseführer der Gruppe erklärt, wie die Geografie ist. Hat er gesagt, hier ist der Westen, hier liegen Elend und Sorge. Also das waren die geografischen Hinweise. Und das ist ein interessanter Hinweis auch für unser Thema. Liedern in die Fremde ziehen heißt, wer leidet, hat die feste Überzeugung, wir leben nicht in der Welt, wie sie sein sollte. Und Lewis sagt, das ist ja ganz klar, wir sind geschaffen zum Paradies. Am Ende der Wege Gottes für uns steht der Himmel. Das ist das, wo wir hin sollen. Und dann sagt, wenn Sie das Kapitel lesen, am Schluss von Über den Schmerz, sagt Lewis, es wird so sein, nicht die Menschheit sieht Gott, sondern du. Du, also was er dann sagt, Elisabeth Schmidt oder Sarah Müller oder was er da für Namen hat, du bist es. Und dich hat Gott ganz individuell geschaffen, ganz individuell. Du bist ganz anders als alle anderen. Das wollte Gott. Wenn er alle hätte gleich schaffen wollen, warum hat er überhaupt so viele geschaffen? Er hat so viele, weil so viele mit ihm zusammen sein wollen. Wir werden erst dann befriedigt sein und die Sehnsucht wird erst dann in Erfüllung gekommen sein, wenn wir Gott in seinem Himmel begegnen. Und so sieht es dann auch Spemann, der sagt, so wie der Hunger das die Funktion hat, uns auf Essen aufmerksam zu machen, aber auch fehlgehen kann, indem er jemanden aufs Essen aufmerksam macht, der gar nicht mehr essen kann, weil gar keine Nahrung da ist. So ist es auch mit dem Leiden. Das Leiden kann den Menschen als Funktion dazu führen, über Gott nachzudenken. Ähnlich formuliert es auch C.S. Lewis in seinem Buch. Also, dass ein Mensch leidet, kann dazu führen. Spemann sagt, wenn wir davon ausgehen, dass die objektive Bestimmung des Menschen ist, in Gemeinschaft mit Gott zu leben, dann ist es einleuchtend, dass Gott ihm auch versucht, durch Leiden darauf hinzuweisen, dass er darüber nachdenkt, was eigentlich seine Bestimmung ist. Aber Spemann sagt auch, es ist klar, auch das Leiden kann sich sozusagen ein Eigenleben führen, weil es diese Funktion gar nicht mehr hat. Also chronisches Leiden hat diese Funktion dann gar nicht mehr. Es kann auch für den, der jetzt an Gott glaubt, immer wieder vielleicht wichtig sein, darüber nachzudenken, dass das eigentlich das Ziel ist, dass ich zu Gott komme. Ist übrigens das deutsche Wort Sinn, hängt ja eigentlich zusammen oder kommt vom mittelhochdeutschen Sinnan. Und das heißt gehen oder reisen. Also wir haben das ja auch noch in dem Wort Uhrzeigersinn, also ein bestimmter Weg. Und das heißt, Sinn besteht darin, dass wir auf dem Weg sind zu unserem Ziel. Wir haben ein bestimmtes Ziel, das ist das, wovon eben Lewis und Spemann und andere auch ganz fest überzeugt sind und sagen, das Ziel ist die Begegnung mit Gott und die Verheißung ist auch die Begegnung mit Gott. Und deshalb kann Spemann schreiben, am Ende ist der Sinn des Lebens die Aufhebung des Leidens in der neuen Welt Gottes. Und er zitiert dann auch, was wir eben schon hörten, Offenbarung 21, 4 und 5. Die neue Welt Gottes ohne Leid, ohne Tod, ohne Bitterkeit. Tränen sind noch da, die werden abgewischt, aber das andere ist nicht mehr da. Das ist die Verheißung. Und dann in dieser neuen Welt, das ist ja klar, wenn das Leid, so wie beim Hunger, eine Funktion haben sollte, auf das Böse in der Welt hinzuweisen oder positiv darauf hinzuweisen, was unsere eigene Bestimmung ist, In der neuen Welt Gottes hat es diese Funktion nicht mehr, die braucht man nicht mehr. Denn da ist alles Leiden aufgehoben. Da wird der Leib unserer Niedrigkeit verwandelt in den Leib seiner Herrlichkeit. Das ist der entscheidende Punkt. Und damit sind wir natürlich, wenn wir bei Spemann mit seinen vier Punkten bei dem biblischen Glauben gelandet sind, sind wir natürlich schon in der Theologie gelandet. Also sozusagen, wir haben angefangen mit Robert Spemann als Philosoph und dann schlägt er vier Punkte vor und beim vierten landet er schon bei der Theologie. Robert Spemann ist aber wie andere Philosophen auch der Meinung, in der Philosophie geht es darum, dass wir herausfinden wollen, was wirklich wahr ist, wie die Dinge wirklich sind. Und da kann es manchmal sein, dass wir auch zur Theologie überwechseln müssen, weil die uns erzählen, wie es wirklich ist und die Philosophie kommt mit ihrem Denken nicht weiter. Bei Robert Spemann war es übrigens so, als er anfing, sich öffentlich zu äußern, hat er sich zunächst einmal gegen die Kernkraft geäußert. Das hat er bis zum Ende seines Lebens getan. Und da er katholisch war, nannte man ihn damals einen Linkskatholiken. Als er sich dann aber mindestens so heftig gegen Kernkraft auch gegen die Abtreibung geäußert hat, war natürlich mit dem Linkskatholizismus nicht mehr das richtige Etikett gefunden. Und da seit der Zeit ist es ihm begegnet, auch wenn er zur Euthanasie, die er ebenfalls ablehnte, sich geäußert hat, hieß es immer der katholische Philosoph Robert Spemann. Das war als Diskreditierung gemeint, weil sozusagen der ist katholisch, der muss ja gegen die Abtreibung oder gegen die Euthanasie sein. Und Spemann hat dazu gesagt, ich bin kein katholischer Philosoph. Also ich bin Philosoph. Außerdem bin ich katholisch. Aber das muss man schon unterscheiden. Und ich bin Philosoph. Das, was ich darstelle, das ist das, was man innerhalb der Philosophie zu bestimmten Themen sagt. Und bei der Philosophie geht es eben immer um die Wirklichkeit als Ganzes. So hat auch, um zu meiner Anekdote, die ja eigentlich zum Vorgängerreferat gehört, Ludger Oehlenhanoff geantwortet, der ebenfalls katholisch war. Der hat gesagt, wenn wir über das Ganze der Welt nachdenken, müssen wir auch manchmal die Auskunft der Theologie oder die Auskunft von Offenbarung berücksichtigen. Wir können doch nicht einfach sagen, das wollen wir nicht und es damit einen Teil der Wirklichkeit enthalten. Er hat allerdings auch versucht, mit Platon zu argumentieren, weil Platon hat gesagt, über den Anfang des Lebens und das Ende des Lebens kann uns nur der Mythos Auskunft geben. Woher sollten wir das wissen? Und da sagt Oehlenhanoff, der biblische Mythos von der Entstehung der Welt und vom Sündenfall, der ist viel einleuchtender als alles, was man mir anschließend angeboten hat. Es ist ein Mythos, aber es eben und geht zurück auf Offenbarung, aber warum nicht? Das ist ja die Frage, wie wir zur Erkenntnis der Wirklichkeit kommen, in der wir uns befinden. Und da ist es natürlich für einen Philosophen immer ganz gut, wenn er auch auf Platon verweisen kann. Nach dem Wort eines anderen berühmten Philosophen sind alle Schriften nach Platon nur Fußnoten zu Platon. Das ist natürlich ein bisschen übertrieben.
Hat Ihnen diese Folge des Begründet Glauben Podcasts wertvolle Impulse zum Weiterdenken geliefert? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter und wir freuen uns immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de, Institut für Glauben und Wissenschaft. Vielen Dank!